die Tage darauf war allen klar, irgendwas muss passiert sein, weil sie weder auf der Arbeit erschienen ist, wo sie sehr zuverlässig war, noch sich bei Freunden gemeldet hat und ja, einfach vom Erdboden verschwunden war. Und da war allen Beteiligten schon klar, es muss irgendwas passiert sein. Natürlich hat man nicht damit gerechnet, dass sie zerstückelt aufgefunden wird.
Herzlich willkommen zum Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit Frieda Helbig. Im Mai 1987 fällt Frieda Helbigs Großmutter Erika in Hamburg einem Gewaltverbrechen zum Opfer. 10 Tage nach ihrem Verschwinden werden Teile ihrer Leiche in einem Waldstück gefunden. Frieda wächst auf mit einem schweren Familienerbe, nicht nur, weil ihre ohnehin labile Mutter mit dem Mord an der Oma jeden Halt verliert, sondern auch, weil über Jahre die Frage im Raum steht, kommt der Mörder aus dem engsten Familienkreis? Erst als Frieda als Erwachsene mit neuem Namen in einer neuen Stadt neu anfängt und die Recherchen zum ungeklärten Mordfall selbst aufnimmt, geht's ihr langsam besser. Herzlich willkommen, Frieda Helbig. Ja. Hallo.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Wir sitzen uns ja jetzt nicht gegenüber. Wo haben Sie es sich denn gemütlich gemacht? Wo sind Sie gerade?
Ich sitze hier bei mir zu Hause.
Ja, mit Heißgetränk oder ohne Heißgetränk?
ohne Heißgetränk,
ohne
und,
ein bisschen
aufgeregt.
Ja, aber das ist ganz normal. Frau Helbig, ich habe es gerade gesagt, Frieda Helbig ist nicht Ihr ursprünglicher Name. Sie haben ihn geändert. Hat das für Sie funktioniert? Also haben Sie das Gefühl, mit dem Namen und mit einer neuen Stadt nochmal auch ja in gewisser Weise ein neues Leben begonnen zu haben?
Ein Stück weit sicherlich. Mhm. Der Namenswechsel war ganz bewusst und tatsächlich auch der Name Frieda für Frieden und Neuanfang bewusst gewählt.
Ja.
Genau, und auch der Umzug in eine andere Stadt aus Hamburg weg von der Familie, hat auf jeden Fall ein Stück weit Frieden gebracht.
Das, was Sie erlebt haben in der Familie, das klingt dramatisch und klingt auch schwer und klingt nicht nur so, sondern war ja auch dramatisch. Fühlt sich denn Ihr Leben heute leichter an oder kehrt die Schwere auch manchmal zurück?
Leichter, ganz sicher, und doch bleibt das Schwere. Das ist total schwierig, das hinter sich zu lassen, weil das so über so eine lange Zeit immer wieder da war und tatsächlich auch vieles nicht geklärt ist. Der Täter ist bis heute nicht gefunden. Das macht es sehr schwer, das Ganze zu verarbeiten und fragen, wer war es zum Beispiel und was wäre gewesen, wenn dieser Mord nicht passiert wäre in der Familie. Die schwingen auf jeden Fall immer mit.
Schauen wir mal zusammen zurück und schauen wir auch auf das Verbrechen und Ihre Familiensituation. Aber zunächst mal auf das Verbrechen, mit dem ja alles begann. Sie waren ja noch gar nicht geboren, ne? Da wurde Ihre Großmutter, die damals 42 Jahre alt war, ermordet, brutal ermordet. Ihre Großmutter war Sekretärin an der Hamburger Staatsoper, galt einige Tage als vermisst, bevor dann die sterblichen Überreste ihrer Leiche gefunden wurden. Ihre Großmutter wollte an dem Tag, als sie verschwunden ist, ihren Ex-Mann treffen. Weiß man eigentlich, was sie dort wollte?
Ganz genau weiß man das nicht, nein. Meine Mutter geht davon aus, dass sie mit ihm noch ein paar Dinge bezüglich der Scheidung, die gerade vonstatten gegangen war, besprechen wollte. Genau, und sie hat sich halt auch in der Nähe seines Wohnhauses in einer Kneipe aufgehalten und hat dann dort auf ihn gewartet. Es scheint ihr wichtig gewesen zu sein, das Gespräch. Was genau passiert ist, ist halt leider bis heute nicht geklärt.
Wann hat denn Ihre Mutter damals gemerkt, sie ist nicht da? Da ist irgendwas ungewöhnlich?
Das war tatsächlich schon in der Nacht, beziehungsweise direkt am nächsten Morgen. Ihre Mutter hatte sie tatsächlich noch gefragt, ob sie mitkommen möchte. Wahrscheinlich mit einer Ausrede, sie wolle zu einer Freundin fahren. Meine Mutter hat gesagt, nein, sie bleibt zu Hause, sie möchte lieber schlafen gehen. Und meine Großmutter ist ins Taxi gestiegen und weggefahren. Das ist das letzte Mal gewesen, dass sie gesehen hat. Und am nächsten Morgen ist sie erwacht, recht früh, gegen 5, und hat festgestellt, dass ihre Mutter nicht nach Hause gekommen ist. Und genau, schon da sind direkt die Alarmglocken angegangen. Da stimmt irgendetwas nicht.
Okay, und also die Alarmglocken waren da. Was hat sie dann gemacht? Hat sie erstmal andere Leute angerufen? Was mache ich jetzt? Oder wie ist es dann weitergegangen?
Genau, sie hat alle möglichen Menschen angerufen, hat gefragt, ist sie zufällig bei dir über Nacht geblieben, und ist aber nicht weitergekommen, ist dann zu dem langjährigen Lebensgefährten meiner Großmutter gefahren, mit dem sie nicht mehr zusammen war zu dem Zeitpunkt. Und der wusste aber auch nichts, und die beiden haben sich dann tatsächlich zusammen auf den Weg gemacht und sind sie suchen gegangen. Mhm. Und natürlich hat einer der ersten Wege zu dem Ex-Partner, zu dem frisch geschiedenen Ex-Partner geführt.
Und die Polizei, haben Sie die dann irgendwann auch verständigt?
Genau, nachdem sie dort nicht aufzufinden war, wurde die Polizei verständigt, eine Vermisstenanzeige erstattet. Die Polizei hat auch relativ schnell reagiert, was bei erwachsenen Vermisstenfällen ja tatsächlich eher die Seltenheit ist. Ist auch zu der Wohnanschrift des Ex-Partners gefahren, hat dort geklingelt. Der hat allerdings nicht aufgemacht, und es gab jetzt keine Handhabe, dass man da jetzt die Tür hätte aufbrechen können. Genau, und so war sie zunächst verschwunden, eben die 10 Tage.
Ich meine, Sie waren ja, wie gesagt, noch gar nicht geboren, aber von dem, was Sie wissen, so aus Erzählungen, Sie haben ja gleich von diesen Alarmglocken gesprochen. Hatte Ihre Mutter gleich das Gefühl, da ist was passiert, oder hatten die meisten, Sie und das Umfeld, noch so den Eindruck, ach, die taucht schon nochmal auf, die ist jetzt gerade irgendwo?
Also in den ersten, würde ich sagen, 24 Stunden sind die schon noch davon ausgegangen, dass sie wahrscheinlich irgendwo untergekommen ist, dass sie bei dem Ex-Partner vielleicht doch über Nacht geblieben ist nach der Aussprache. Das kam schon hin und wieder vor. Die hatten zwar kein gutes Verhältnis, aber trotzdem haben sie immer wieder zusammengefunden. Die Tage da drauf war allen klar, irgendwas muss passiert sein, weil sie weder auf der Arbeit erschienen ist, wo sie sehr zuverlässig war, noch sich bei Freunden gemeldet hat und ja einfach vom Erdboden verschwunden war. Und da war allen Beteiligten schon klar, es muss irgendwas passiert sein. Natürlich hat man nicht damit gerechnet, dass sie zerstückelt aufgefunden wird, aber es war schon klar, irgendwas stimmt hier nicht.
Von wem und in welcher Situation hat Ihre Mutter dann erfahren, was passiert ist?
Man hat es ihr tatsächlich verschwiegen. Eine ganze Zeit lang. Sie ist dann in die Psychiatrie gekommen. Wer genau es ihr dann letzten Endes gesagt hat, weiß ich gar nicht. Aber ich weiß aus den Ermittlungsakten, dass meine Mutter vorgeladen wurde zur Polizei, als die Leichenteile schon aufgefunden waren und auch die Polizei meiner Mutter nichts davon gesagt hat. Finde ich im Nachhinein auch schwierig, aber die werden sich damals wahrscheinlich was dabei gedacht haben, warum sie das so tun. Hat aber zur Folge, dass ich, die ein Jahr später geboren wurde, oder im Jahr darauf, ich bin 1988 geboren, noch viel mehr damit konfrontiert war. Auch schon, würde ich sagen, als Embryo, noch im Mutterleib meiner Mutter. Denn genau zu dem Zeitpunkt hat man meiner Mutter das halt erzählt. Und ich weiß nicht, wie das Ganze inzwischen epigenetisch erforscht ist, aber ich kann mir schon vorstellen, dass so ein Baby im Bauch, was diese ganzen Hormone abbekommt von der Mutter, die ganzen Ängste, die ganzen Gefühle. Meine Mutter hatte irgendwann auch Todespanik, weil sie nicht wusste, wer war das? Also es ist ja nicht geklärt gewesen zu dem Zeitpunkt. Und bin ich die Nächste? Genau, und dieses Baby, also ich damals in ihrem Bauch, was das halt alles ungefiltert in Form von Hormonen mitbekommen hat, hat, glaube ich, sehr, sehr viel mit mir gemacht. Und ich denke, dass das auch ein großer Teil ist, warum ich mich dann später auf die Suche begeben habe und mich gefragt habe, was war denn da eigentlich?
Ja. Ich meine, das eine ist ja die Schwangerschaft, und das sagen Sie ja zu Recht, also das haben Sie ja auch schon in gewisser Weise miterlebt, ne? Miterlitten mit Ihrer Mutter, und ein Jahr später wurden Sie dann geboren, neues Leben sozusagen in einer Zeit, in der für Ihre Mutter ja der Verlust bestimmt auch noch voll da war und sehr präsent war, oder?
Genau, ich bin dann geboren 1988 in sehr desolate Verhältnisse. Meine Mutter hatte zu dem Zeitpunkt einen neuen Partner, eben mein Vater. Beide Eltern haben zu dem Zeitpunkt viel Drogen gebraucht. Meine Mutter war schwer traumatisiert, auch schon vor dem Tod meiner Großmutter, aber dann halt akut traumatisiert. Zu dem Zeitpunkt liefen ja auch noch die ganzen Ermittlungen mit der Polizei. Und ja, in dem Ganzen bin ich aufgewachsen, eben mit zwei drogenabhängigen Eltern, beide traumatisiert. Eine Mutter, die ständig zum Türspion gelaufen ist, die ständige Angst hatte, auch in Gefahr zu sein, umgebracht zu werden, weil man halt eben gar nicht wusste, was war denn da, wer war das? War es nicht doch jemand aus der Familie, war es der ominöse Fremde? Genau, und ja, ich als Baby mittendrin, in einem Alter, wo man ja komplett mit der Mutter noch verbunden ist, und die Gefühle der Mutter halt eigentlich auch die Gefühle des Babys sind. Und das hat sich natürlich sehr auf mich übertragen und ja, mich sehr geprägt.
Wenn Sie das so beschreiben, diese Ängste, die bei Ihrer Mutter präsent waren und die sich dann, so wie ich das raushöre, ja auch auf Sie übertragen haben, wurde Ihre Mutter oder wurden Sie dann auch als Kind psychologisch betreut aufgrund dessen, was passiert ist?
Nein, leider gar nicht. Also zu dem Zeitpunkt 1988 gab es das, glaube ich, das Bewusstsein noch gar nicht so wie heute über Traumata. Es gab mit Sicherheit irgendwie mal ein Gespräch mit einem Polizisten, das meiner Mutter angeboten wurde, aber dass die jetzt großartig therapeutische Unterstützung angeboten bekommen hat. Das gab es so zumindest nicht. Sie hatte einen Seelsorger, zu dem sie regelmäßig gegangen ist. Aber das war es dann tatsächlich auch. Es war dann allerdings so, dass meine Mutter schon gemerkt hat, dass sie an ihre Grenzen kommt. Mit mir, mit der Situation, dass es so nicht weitergehen kann. Und daraufhin hat sie sich dann auch versucht, Hilfe übers Jugendamt zu holen.
Ist es denn richtig, dass Sie und Ihre Mutter auch jahrelang in einem Hochhaus gelebt haben, das gar nicht weit entfernt war von dem Tatort?
Genau. Ja. Also die Wohnung, also quasi wo ich aufgewachsen bin, ist wenige hundert Meter davon entfernt. Hm. Genau. Kann ich mir auch heute nicht vorstellen.
Heftig, ne?
Ich würde sofort wegziehen.
Ja.
Aber tatsächlich ist meine Mutter bis heute in dem Umfeld geblieben.
Wenn wir an den Tatort nochmal denken, damals wussten Sie das ja in den ersten Jahren wahrscheinlich noch gar nicht genau, was sich abgespielt hat. Was wissen Sie denn heute? Also was hat man denn von Ihrer Großmutter genau gefunden, wenn Sie da überhaupt drüber reden möchten?
Ja, also erstmal muss ich sagen, dass der Tatort, den kennt man ja gar nicht.
Ja,
also
genau.
Bis heute weiß man nicht, wo ist der Tatort. Man kennt den Fundort und man kennt den Ort, wo sie zuletzt gesehen wurde. Der Ort, wo sie zuletzt gesehen wurde, eben in dieser, in einem griechischen Lokal. Das ist dort, wo wir in der Nähe gewohnt haben. Der Fundort selber, der ist 100 Meter von der Hamburger Landesgrenze entfernt in Basbüttel gewesen. Was zur Folge hatte, dass auch nicht die Hamburger Polizei zuständig war zunächst, sondern die Lübecker Polizei. Das hat es alles ein bisschen schwieriger gemacht. Genau. Letzten Endes wurde es dann später nach Hamburg übergeben, weil schon klar war, okay, der Lebensmittelpunkt meiner Großmutter spielte sich dann doch erstmal in Hamburg ab. Aber zu dem Zeitpunkt, als man die Teile gefunden hat, da komme ich gleich kurz zu, was man gefunden hat, wusste man ja noch gar nicht, wer ist das? Also es war einfach nur klar, es wurden Teile einer weiblichen Leiche gefunden, nämlich zwei Arme mit den Händen dran und die halbe Seite oder die Haut des Torsos. Also man hat die Haut abpräpariert vom Torso.
Hört sich ja...
Genau.
Also jeder Mord ist schrecklich, aber das hört sich ja wirklich grausam an.
Ja, und ich bin die Einzige aus der Familie tatsächlich, die dann irgendwann nach vielen Jahren sich ja die Akten besorgt hat. Ich wusste immer nur, dass die Arme gefunden wurde und die Brust. Also das ist das, was in der Familie erzählt wurde. Die wussten das tatsächlich bis ich die Akte hatte, gar nicht, was denn letzten Endes gefunden wurde, weil eben in den Zeitungsartikeln von damals immer nur Brust stand. Mhm. Da hat sich tatsächlich nie jemand mit befasst oder mit befassen wollen oder befassen können. Geht ja letzten Endes auch jeder anders damit um. Aber für mich war es wichtig.
Wenn Sie das so sagen, was Sie damals wussten als Kind, wann und in welcher Situation haben Sie denn überhaupt erfahren, was mit Ihrer Großmutter passiert ist? Die Ängste haben Sie schon mitbekommen, höre ich raus, ne? Also diese, oh, wir gucken nochmal und gucken nochmal durch den Spion. Aber wann haben Sie erfahren, was wirklich passiert ist?
Also meine erste bewusste Erinnerung, ob es die war oder ob ich vorher schon eine Information hatte, weiß ich nicht, war an dem Geburtstag meiner Großmutter. Meine Mutter hatte Kuchen geholt und ich wusste natürlich überhaupt gar nichts davon und ich weiß nicht mehr, was ich gemacht habe, aber wie Kinder halt sind, ich hatte irgendeinen Quatsch gemacht und plötzlich ist meine Mutter komplett ausgerastet, hat den Kuchen auf den Boden geschmissen, hat mich angeschrien und mir gesagt, du weißt ja gar nicht, was heute für ein Tag ist. Und ich kann mich an das Gespräch selber gar nicht mehr erinnern, sondern tatsächlich diese Situation mit dem Kuchen, der auf den Boden geschmissen wurde, das ist noch sehr präsent. Und danach habe ich tatsächlich angefangen zu recherchieren. Ich habe dann angefangen, heimlich die Unterlagen zu durchwühlen bei meiner Mutter, weil ich einfach wissen wollte, was war da? Stimmt das überhaupt, was da erzählt wurde? Und es wurde nichts Konkretes gesagt, sondern ich wusste nur, okay, die wurde umgebracht. Aber was damit zusammenhängt, und wusste ich halt nichts. Danach wurde das Ganze wieder totgeschwiegen. Ich habe dann über die Jahre von meinem Großvater, also der langjährige Lebensgefährte meiner Oma, der für mich mein Leben lang mein Opa war, der hat mir dann immer über viele Jahre so Häppchen zugeworfen. Und ich wusste dann immer so ein bisschen was und dachte dann aber auch mal, ja, Opa, also irgendwie hat er auch ein bisschen zu viel Tatort geschaut. Und weil der mir dann Sachen erzählt hat, der hat mir zum Beispiel erzählt, dass ein Taxifahrer eine Aussage bei der Polizei gemacht hat, dass er den Ex-Mann mitgenommen hat im Auto und der hätte eine blutige Plastiktüte dabei gehabt und hätte ihm noch gesagt, ja, da ist der Kopf meiner Frau drin. Oh Gott. Und ich dachte immer, ja, Opa, erzähl mal. Genau, und dann habe ich halt viele Jahre später die Akten vor mir gehabt und dann steht das da tatsächlich so drin. Und das war für mich schon auch nochmal krass, das dann so schwarz auf weiß zu sehen, dass eben doch vieles von dem, was mir so über die Jahre zugetragen wurde, tatsächlich so passiert ist.
Ich meine, wie war das denn in der Zeit, also als Kind oder als Jugendliche, wenn Sie das gehört haben, waren das wie Schauergeschichten vom Opa oder hat das auch dazu geführt, dass Sie nicht gut einschlafen konnten, dass Sie das verfolgt hat, dass Sie Bilder mitgenommen haben in Träume und ins Leben?
Ja, das Ganze ist ein bisschen komplizierter. Ich bin ja viele, viele Jahre, das haben wir jetzt gar nicht besprochen, ja gar nicht in meiner Familie aufgewachsen, sondern ich bin schon, als ich 3 Jahre alt war, war ich schon das 4. Mal im Kinderheim untergebracht, weil meine Mutter nicht in der Lage war, auf mich aufzupassen und Sorge für mich zu tragen. Die musste immer wieder in die Psychiatrie und dann kam ich wieder zurück und wieder ins Heim und wieder zur Mutter. Und daher haben sich mir ganz andere Fragen gestellt, glaube ich, im Leben, als andere Jugendliche oder Kinder sich Fragen stellen. Und ganz präsent war immer die Frage, was stimmt denn mit mir eigentlich nicht? Also warum bin ich so, wie ich bin? Warum habe ich Ängste, die andere nicht haben? Warum habe ich in bestimmten Bereichen Probleme? Warum lebe ich so, wie ich lebe? Warum bin ich zu viel in allen Einrichtungen, in denen ich gelebt habe? Es waren dann letzten Endes 16 verschiedene Jugendhilfeeinrichtungen, bis ich irgendwann beschlossen habe, okay, ich möchte mit der Jugendhilfe nichts mehr zu tun haben und mein eigenes Leben führen. Und genau diese Fragen nach dem, was stimmt mit mir nicht, was hat dazu geführt, dass ich halt so aufgewachsen bin, haben mich dann letzten Endes ja dazu getrieben, mich auf die Suche zu machen. Warum ist meine Mutter so, wie sie ist? Warum wurde das immer totgeschwiegen, bis ich mir dann halt selbst die Akten besorgt habe und geschaut habe, okay, was steht denn da wirklich drin? Und natürlich auch meine Mutter dadurch ein Stück weit besser verstehen konnte.
Einfach um das auch besser zu verstehen. Sie haben ja schon gesagt, Ihre Eltern waren immer wieder auf Drogen. Und als Sie anderthalb waren, kam das erste Mal das Jugendheim ins Spiel. Als Sie dann 5 Jahre alt waren, ist Ihr Vater an einer Überdosis gestorben. Wenn Sie aber an Ihre Mutter denken, haben Sie sie auch mal liebevoll erlebt? Nur um ihr Verhältnis so ein bisschen zu verstehen?
Mhm. Bewusst tatsächlich gar nicht. Das stimmt mit Sicherheit nicht, weil meine Mutter auch eine sehr reflektierte, liebevolle Frau sein kann. Ich muss dazu sagen, dass ich seit sehr vielen Jahren gar keinen Kontakt mehr zu ihr habe. Mhm. Und auch in meiner Jugendzeit viele Jahre keinen Kontakt hatte. Es gab dann immer mal wieder Versuche auch oder vielleicht auch eine Sehnsucht danach, nach einer Mutter, die sich vielleicht doch kümmert. Und das ist aber jedes Mal in die Hose gegangen. Mhm. Weil meine Mutter tatsächlich, ich habe mich nach 7 Jahren einmal bei ihr gemeldet und die erste Reaktion war, du weißt ja gar nicht, was du deiner Mutter damit antust, dass du dich nicht meldest. Kein, wie geht es dir, wie schön, dass du dich meldest. Und ja, das ist mit Sicherheit aber eben auch ihrer psychischen Erkrankung geschuldet. Genau, und dadurch, dass ich halt so viele Jahre gar nicht bei ihr aufgewachsen bin und immer wieder ins Heim kam und wieder zu ihr kam, gab es halt nicht die Möglichkeit für mich, so eine Bindung zu ihr aufzubauen, wie man das sich vielleicht wünschen würde. Genau.
Sie sagen ja auch, Ihre Mutter hat Sie oft tagelang allein gelassen und Sie sind dann auch zum Beispiel nicht in die Wohnung gekommen. Wo haben Sie dann die Nacht verbracht?
Genau, meine Mutter ist oft losgegangen und hat gesagt, ich gehe kurz einkaufen und war dann tatsächlich tagelang verschwunden, was natürlich in mir auch ausgelöst hat, Hilfe, was ist, wurde die jetzt auch umgebracht, wo ist die? Meistens war es dann tatsächlich so, dass sie unterwegs andere Menschen getroffen hat, mit denen sie dann Drogen oder Alkohol konsumiert hat und ja, das einfach nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass sie ein Kind hat, was rein möchte zu Hause, für das sie Verantwortung hat. Und genau, ich kam da nicht rein. Ich hatte tatsächlich einen Schlüssel, den hatte ich dann verloren, wie das als Kind so ist, irgendwo auf dem Spielplatz liegen gelassen und kam da nicht mehr rein. Ich habe dann meistens bei den Nachbarn geklingelt und habe gesagt, meine Mama kommt gleich, ich habe meinen Schlüssel vergessen und habe mich dann ins Treppenhaus geschlichen. Hab dann immer gewartet, bis das Licht im Treppenhaus ausgegangen ist und hab mich ganz nach oben geschlichen, wo der Dachboden angefangen hat. Es war die Etage, wo keiner mehr wohnte und dort habe ich mir dann quasi mein kleines Reich gebaut. Genau, und hab gewartet und jedes Mal, wenn das Licht anging, habe ich geguckt, kommt sie nicht. Ich wusste oft gar nicht, was ich möchte. Möchte ich eigentlich, dass sie nach Hause kommt oder ist die Option, im Treppenhaus zu schlafen, nicht doch die bessere? Genau, es gab zwar Nachbarn, die auch mal gefragt haben, die das mit Sicherheit mitbekommen haben. Und keiner hat sich getraut, mehr zu machen. Ich muss sagen, das war ein Stadtteil, wo sehr viele Menschen wohnen, die selber ihre eigenen Probleme und Sorgen haben. Genau, aber ich finde es bis heute erschreckend, dass niemand eingegriffen hat. Denn es war tatsächlich so, dass ich ja auch mal zur Toilette musste und weil ich große Sorge hatte, wenn ich rausgehe nachts ins Dunkle, dass ich nicht wieder reinkomme ins Treppenhaus, habe ich mir dann aus Zeitungen, die bei uns im Treppenhaus lagen, so Wochenblattzeitungen, die habe ich dann mit nach oben genommen und habe mir da eine kleine Toilette gebaut. Und ja, als Kind macht man sich da nicht die Gedanken drüber, aber man hat's ja gesehen und gerochen. Also auch andere Menschen in dem Haus werden ja den Dachboden benutzt haben. Zumal das ja im Treppenhaus vor dem Dachboden war. Genau, und das Jugendamt hat aber halt auch nicht eingegriffen. Ich war zu dem Zeitpunkt tatsächlich die ganze Zeit, meine Mutter hatte nicht das Sorgerecht für mich, sondern ich hatte einen Vormund über das Jugendamt. Und passiert ist leider trotzdem nichts.
Direkt nebenan, also ich glaube im Nachbarhaus hat ja auch Ihr Stiefopa gewohnt. Warum sind Sie nicht zu ihm gegangen?
Genau, der hat ein Haus weiter gewohnt und genau, das wurde mich oft gefragt, warum bist du da nicht zu dem gegangen? Aber meine Mutter hat mir halt immer wieder gesagt, man weiß ja nicht, vielleicht war der das ja doch. Vielleicht war er ja derjenige, der die Oma umgebracht hat. Weiß man ja nicht so genau. Genau, und ich hatte immer Angst vor ihm. Also ich liebe, er ist dieses Jahr tatsächlich verstorben, aber Das ist der einzige Mensch, der mein Leben lang irgendwie trotzdem präsent war, auch wenn wir nicht mehr viel Kontakt hatten in den letzten Jahren, war dann auch schwer krank. Aber als Kind, auch in den Zeiten, in denen ich im Heim war oder dann später in der Pflegefamilie, war er derjenige, der sich gemeldet hat, er derjenige, der mich abgeholt hat, mit dem ich Ausflüge gemacht habe. Und trotzdem ist immer eine Angst dabei gewesen. Er hatte zum Beispiel, er ist Maler und Lackierer gewesen, er hatte immer ein Messer in seiner Mittelkonsole im Auto. Und jedes Mal, wenn ich ins Auto eingestiegen bin, ist mitgeschwungen, was ist, wenn der Opa dich umbringt? Ach. Einfach, weil meine Mutter das so auf mich übertragen hat und man das als Kind halt gar nicht trennen kann. Also als Kind kann man nicht so weit denken. Das sind einfach Ängste deiner Mutter, die auf dich übertragen werden, sondern es war immer eine gewisse Angst da. Und genau, ich habe lieber im Treppenhaus geschlafen oder zum Teil auch draußen. Also wenn ich dann nicht ins Treppenhaus kam, habe ich auch schon mal unter der Tischtennisplatte im Innenhof geschlafen oder auf dem Spielplatz in einem kleinen Häuschen. Und wäre nie auf die Gedanken gekommen, bei ihm zu klingeln und dort im Warmen und Trockenen zu sein.
Ist schon Wahnsinn im Nachhinein, oder? Auf der einen Seite, wenn man sich das so vorstellt, sie lieben ihn, er ist eine Bezugsperson, er macht Dinge mit ihnen, die ihnen auch gut tun. Und auf der anderen Seite, ihn für den möglichen Mörder ihrer Großmutter zu halten, wie kriegt man das zusammen, fragt man sich, ne? Oder wie konnten sie damit leben? Das stelle ich mir wirklich zerreißend vor in gewisser Weise.
Ja, als ich älter wurde, ist das besser geworden. Mhm. Für mich war dann ab dem Zeitpunkt, wo ich mit dem Opa wirklich auch Gespräche darüber geführt habe, war mir irgendwann sehr schnell klar, der Opa kann das nicht gewesen sein. Das war aber zu einem Zeitpunkt, wo ich schon junge Erwachsene war und dann ein eigenes Leben hatte und auch nicht mehr darauf angewiesen war, dass mich jemand reinlässt nachts.
Aber wie ist Ihre Mutter denn da drauf gekommen, dass er es gewesen sein könnte?
Ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Die hatten auch ein schwieriges Verhältnis, trotz ihrer langjährigen Beziehung. Und ja, es ist ja leider oft so, dass Frauen nun mal getötet werden von ihren Partnern oder Ex-Partnern. Das war schon irgendwie mit Sicherheit auch, ne, der wurde ja auch befragt bei der Polizei ganz am Anfang. Und erstmal werden ja alle direkten Bezugspersonen abgeklappert bei der Polizei und geguckt, könnten die dann in Verbindung stehen zu dem Mord, weil jemand, der so grausam getötet wurde und zerstückelt wurde und da geht man jetzt erstmal schon davon aus, dass das eine Beziehungstat ist und nicht ein willkürlicher Täter, der irgendwo eine Frau einsackt und die dann zerstückelt. Aber warum sie dann konkret das immer wieder genutzt hat, auch um ihr Angst einzujagen, glaube ich tatsächlich, dass sie das auch getan hat, das weiß ich gar nicht.
Sie haben ja gesagt, Sie haben relativ früh dann auch angefangen, Fragen zu stellen, ne? Und Ihr Stiefopa hat Ihnen dann auch immer wieder bruchstückhaft was erzählt. Man könnte ja auch denken, man fragt am besten gar nicht, weil einen das nur beunruhigt. Dieses Fragen, dieses Informationen haben wollen. Was hat Sie da angetrieben, da mehr zu erfahren?
Ich glaube, ich bin halt so groß geworden, dass es für mich ganz, ganz wichtig war, aufgrund meiner Aufwachssituation alles unter Kontrolle zu haben, alles im Blick zu haben. Das hat mir mein Überleben gesichert letzten Endes. Und ich glaube, das war das. Das war so ein Antrieb von, ich muss wissen, was da passiert ist, um das für mich einordnen zu können, um für mich irgendwie das integrieren zu können, ein Stück weit in meinem Leben und nicht immer zu rätseln, was war denn da. Ich hatte über viele, viele Jahre sehr, sehr schlimme Albträume und halt auch Ängste und dachte immer, was ist, wenn hier jemand bei mir vor der Tür steht und mir das auch antun möchte, eben weil ich halt gar nichts Konkretes wusste. Und ich muss sagen, ab dem Zeitpunkt, wo ich die Akte hatte, das war noch mal wirklich schlimm, das zu lesen alles, aber ich konnte es einsortieren und viele Ängste sind dadurch sehr viel weniger geworden. Und
wenn ich das richtig verstehe, gab es ja noch eine Stufe auch davor. Denn als Sie 20 waren, haben Sie in das Archiv des Hamburger Abendblatts gucken können. Ne? Was haben Sie da entdeckt?
Genau, ich habe eigentlich schon seitdem ich das Internet bewusst genutzt habe, immer mal wieder geschaut, ob ich irgendetwas darüber finde. Von Frauenleiche, zerstückelte Frauenleiche in Basbüttel. Halt alles, was ich so wusste, habe ich versucht, als Stichwörter bei Google damals einzugeben und rauszufinden. Und kam aber nie was. Mhm. Bis dann irgendwann das Hamburger Abendblatt das Archiv online gestellt hat. Und plötzlich waren da Zeitungsartikel. Und das hat mich nochmal sehr, sehr schockiert. Ich hatte vorher noch nie tatsächlich ein Foto meiner Großmutter gesehen. Und plötzlich waren da diese Artikel, wo dann ein Foto drin war und darunter stand Frauenleiche gefunden oder Teile einer Frauenleiche gefunden. Oder wer hat diese Frau zuletzt gesehen? Und eben noch ein paar Informationen, dass halt 2 12-jährige Jungs diese Teile gefunden haben. Und da ist mir da nochmal, obwohl ich das vorher schon mal gehört hatte, eiskalt den Rücken runtergelaufen. Und ich habe in der ersten Nacht, als ich das gelesen habe, eine richtig, richtig schlimme Panikattacke bekommen und bin dann auch tatsächlich zur Polizei gelaufen, die bei mir in der Straße war, und habe gesagt, ich kann nicht zu Hause bleiben, weil diese Angst war. Das ist ja nichts Rationales in dem Augenblick, aber das war einfach so überwältigend, dass für mich klar war, okay, ich kann diese Nacht jetzt nicht alleine zu Hause verbringen.
War das auch, weil es dann plötzlich durch das Foto und durch all das nochmal so konkret wurde, oder was hat sie da so, ja, nachdem sie wussten schon lange, dass was passiert ist und einiges ja auch von ihrem Opa und von anderen schon erfahren hatten, was hat sie da nochmal so aufgewühlt?
Ich hatte ja vorher nur Erzählungen. Also es war halt irgendwie, es wurde halt erzählt, aber es war halt nicht schwarz auf weiß. Es war, und auf einmal war es konkret. Mhm. Das ist ja wirklich passiert. Also ich glaube, es war so ein Gefühl von, oh Gott, das ist ja wirklich passiert. Und dann eben auch nicht rational, aber was ist denn, wenn derjenige, der das war, mitbekommt, dass ich als Enkelin jetzt recherchiere und versuche, was rauszubekommen. Das ist ja jetzt auch schon 15 Jahre her. Das heißt, das ist ja noch mal ein bisschen näher auch an der Tat gewesen als jetzt 35 Jahre später. Das war irgendwie.
Also diese Ängste
gruselig.
Waren auch noch die Ängste um ihr Leben, dass der Täter, der immer noch frei rumläuft, was mitbekommt.
Naja, man muss sich ja immer denken, derjenige, der so etwas tut und jemanden so zerstückelt und eben nicht nur zerstückelt, um ihn kompakt aus der Wohnung zu bekommen, sondern so zerstückelt und jemandem die Haut abzieht, das ist ja nicht normal. So, und da denkt man sich dann schon als Angehörige, was ist denn, wenn der jetzt mitbekommt, dass ich auf einmal versuche, da was rauszubekommen und zu recherchieren und vielleicht sogar nochmal Ermittlungen anzustoßen? Das war schon, das war schon auch ein bisschen gruselig.
Und dass Sie bis dahin kein Foto Ihrer Großmutter gesehen haben, dass das was auslöst, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, weil plötzlich wird sie zu einem Menschen, ne? Also mit einem eigenen Aussehen. Ich weiß nicht, ob Sie auch nach Ähnlichkeiten geschaut haben oder so, aber das ist ja wahrscheinlich auch etwas, was Sie nochmal tief berührt.
Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, ja.
Wenn ich mir das so vorstelle, war Ihr Leben dann in gewisser Weise auch überlagert in dieser Zeit von diesen Fragen? Wer hat meine Großmutter umgebracht? Kenne ich den Täter vielleicht? Verbunden mit all den Ängsten, die damit verbunden sind?
Mit Sicherheit auch. Wobei ich sagen muss, dass ich in der Zeit als Junge, also als Jugendliche oder junge Erwachsene dann halt auch sehr viele andere Probleme hatte. Also es war jetzt nicht so, dass sich alles um den Mord meiner Großmutter gedreht hat. Das war immer präsent. Aber wie ich ja vorhin schon erwähnt hatte, gab es ja in meinem Leben so viele andere Themen. Ja. Diese ganzen Bindungsabbrüche, dieses immer wieder ins Kinderheim kommen, die schwierige Beziehung zu meiner Mutter. Zwischendurch gab es dann als Jugendliche die ersten Psychiatrieaufenthalte meinerseits. In der Phase, wo es ja eh für Jugendliche schon total schwierig ist, sich selbst zu finden und irgendwie, wer bin ich, wo will ich hin, das war halt für mich nochmal viel, viel schwieriger, genau. Mhm. Und heutzutage spricht man ja klassisch von Systemsprengern und das war ich definitiv. Also in jeder Einrichtung, in der ich war, wurde ich auch ganz schnell wieder weitergeschoben, weil die gesagt haben, oh Gott, mit der kommen wir aber nicht zurecht. Da muss irgendwie was anderes passieren, die muss woanders hin, das können wir hier nicht tragen. Und das hat sich sehr, sehr viele Jahre meines Lebens so durchgezogen. Und ich konnte mich selber aber auch nicht tragen. Ich konnte mich selber auch nicht das für mich, das auszuhalten und was andere nicht aushalten konnten, war ja in mir drin. Also das war schon sehr, sehr schwierig. Hm. Genau, und das mit der Großmutter kam dann halt irgendwann noch mal mehr mit dazu, dass ich dann angefangen habe, mich bewusst mit meiner Vergangenheit auseinanderzusetzen, als ich dann älter war und Kapazitäten dafür hatte.
Und Sie haben ja auch gesagt, Sie haben mittlerweile in die Akten schauen können. Und das ist ja noch gar nicht so lange her. Ne? Erst vor 4 Jahren haben Sie den vollständigen Überblick da erhalten, genau, über die Fakten. Ich meine, wenn Sie beschrieben haben, was das ausgelöst hat, zum ersten Mal diese Artikel da schwarz auf weiß zu sehen, als Sie 20 waren, hatten Sie auch die Sorge, wie wird das sein, wenn ich da jetzt reinschaue? Wird das jetzt wieder neue Bilder, neue Ängste auslösen?
Ja, das hatte ich auf jeden Fall. Ich hatte ein bisschen das Glück, dass die Staatsanwaltschaft den Bildband zunächst nicht freigegeben hat. Das heißt, ich hatte erstmal nur rein Text über viele, viele Seiten und habe erstmal das alles gelesen. Das war auch krass, aber ich hatte noch keine Fotos dazu. Das heißt, ich konnte mir erstmal alles in Ruhe durchlesen. Hab das tatsächlich auch in einer Nacht sehr, 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 sehr viel gelesen und nicht geschlafen, weil es einfach super viele Informationen waren. Also es sind halt vier Akten. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Seiten es waren, aber es sind über 2000 Seiten. Und
was wissen Sie heute? Also in welche Richtung sind denn zu Anfang die Ermittlungen der Polizei gelaufen? Einiges haben Sie schon angedeutet, aber was wissen Sie heute mit dem vollständigen Überblick?
Wissen gar nichts.
Okay.
Also tatsächlich ist es so, ich habe die Akte gelesen, ich habe zwei gute Freunde die Akte lesen lassen, wovon einer langjähriger Polizist war. Und jeder kommt zu einer anderen Einschätzung. Das ist tatsächlich ganz, ganz spannend. Vieles spricht natürlich dafür, dass der Ex-Partner was damit zu tun hat. Anderes spricht wieder dagegen. Und es wurde ganz lange in Richtung Lutz Reinstrom ermittelt. Das ist der Hamburger Säurefassmörder. Dem wurde die Tat ganz lange Zeit zugeschrieben, offiziell. Ich war dann vor einigen Jahren bei der Cold Case Unit in Hamburg und die sagten mir dann, dass sie davon ausgehen, dass er nichts damit zu tun hat inzwischen. Mhm. Es gab einfach viele Zusammenhänge, die dafür gesprochen haben. Die räumliche Nähe zu seinem damaligen Umfeld, Wohnumfeld. Der Herr war Kirschner und es wurde halt die Haut abgezogen. Es ist ganz klar, dass es jemand gewesen sein muss, der anatomische Kenntnisse hat, weil es alles sehr fachgerecht zerteilt wurde. Mhm. Was wiederum gegen den Ex-Mann spricht, der definitiv überhaupt gar keine fachlichen Kenntnisse in der Zerstückelung von Leichen hat und auch so handwerklich überhaupt nicht geschickt ist. Das heißt, der hätte auf jeden Fall noch einen Mittäter haben müssen.
Ja, also wir werden das heute ja auch nicht klären und wenn wir das jetzt besprechen, wollen wir natürlich jetzt auch niemanden verdächtigen, sondern genau. Sie geben das wieder, was Ihr Stand ist und Ihre Eindrücke sind, ohne dass ich das auch beurteilen kann. Aber eins interessiert mich noch, weil Sie ja gesagt haben, dass Sie in Ihrer Kindheit das so umgetrieben hat, dass Ihre Mutter Ihren Großvater verdächtigt hat und Sie auch Angst vor ihm hatten. Als Sie dann vor 4 Jahren in die Akten gucken konnten, war das auch nochmal in irgendeiner Weise ein Thema? Konnte er dadurch auch nochmal entlastet werden? Also, dass Sie wirklich sicher sein konnten, dass er es nicht gewesen sein kann?
Durch die Akten würde ich jetzt nicht sagen. Mhm. Tatsächlich, wie ich vorhin gesagt habe, eher durch Gespräche mit ihm.
Nun haben Sie ja gesagt, dass Sie als Kind und als Jugendliche alles, also Sicherheit wollten, Kontrolle gewollt haben. Ne? Jetzt haben Sie ja vor 4 Jahren sozusagen in die Akten geschaut, als Erwachsene. Was hat Ihnen das gegeben, dort hineinzuschauen? Hat es das noch schlimmer gemacht oder war das, was vorher war und was Sie sich ausgemalt haben, noch viel beunruhigender? Wie würden Sie das beschreiben?
Ja, ich hatte ja mein ganzes Leben lang schon immer diffuse Ängste und wusste nicht genau, was war da eigentlich. Und tatsächlich, als ich die Akte dann gelesen habe, habe ich viel Frieden gefunden, weil viele Dinge, die ich mir vorher ausgemalt habe, letzten Endes schlimmer waren als das Schlimme, was ich dort gelesen habe, was natürlich auch ganz grausam ist, aber greifbar. Und so Gedanken, die man sich selbst macht, das ist halt alles nicht greifbar. Das ist alles so, ja, diffus. Man weiß gar nicht genau, was war denn da und wer könnte das gewesen sein. Und jetzt habe ich schwarz auf weiß gehabt, okay, das und das und das ist passiert. Zumindest an den Stellen, wo man es halt weiß. Das große Fragezeichen bleibt natürlich trotzdem, wer war das? Und der Täter ist nicht gefunden, die restlichen Teile wurden nie gefunden. Ist dadurch, glaube ich, deutlich schwerer auch zu verarbeiten als Tötungsdelikte, wo dann letzten Endes irgendwann der Mörder gefasst wurde. Selbst wenn der dann schweigt und man trotzdem nicht genau weiß, was passiert ist, weiß man zumindest, wer war das. Aber die Vorstellung, dass derjenige noch frei rumläuft, das ist schon schon auch ein bisschen gruselig. Und
werden Sie denn weiter versuchen, dem Ganzen auf die Spur zu kommen?
Das kann ich so gar nicht sagen. Ich glaube, ich hab getan, was ich tun kann. Mhm. So, ich werde mit Sicherheit bei der einen oder anderen Stelle nochmal nachhaken und ich werde auch werde das weiter auf dem Schirm haben und auch im Rahmen meiner Möglichkeiten mit Sicherheit nochmal nachfragen, alle paar Jahre mal bei der Polizei. Und
ich meine, wenn wir zu Ihnen jetzt nochmal kommen, ne, denn trotz all der belastenden Umstände haben Sie eine Ausbildung als Erzieherin absolviert, haben das Fachabi gemacht, schließlich auch soziale Arbeit studiert. Da wird Ihnen natürlich viel Respekt zuteil, gehe ich davon aus, erst recht vor dem Hintergrund dessen, was Sie in all diesen Jahren, Sie haben das ja selbst beschrieben, erlebt und durchgemacht haben. Empfinden Sie Ihren Lebenslauf trotzdem als gebrochener, als er von außen wirkt?
Ja, selbstverständlich. Mhm. Ich von außen betrachtet fühle ich mit Sicherheit für viele, die mich nicht so gut kennen, teilweise auch für viele, die mich kennen, ein recht normales Leben. Ich bin alleinerziehende Mutter von zwei Kindern und krieg soweit von außen betrachtet alles ganz gut gewuppt, aber ich muss schon auch oft noch sehr kämpfen. Mit mir, mit meinem Leben, mit vielen Dingen, die jetzt gar nichts unbedingt mit dem Mord direkt zu tun haben, sondern eben mit der Vergangenheit. Und der Punkt, dass die Vergangenheit nicht mehr die Zukunft bestimmt, an dem bin ich definitiv noch nicht gekommen. Mhm. Und ob das jemals so sein wird, weiß ich nicht.
Aber trotzdem muss man das ja erstmal schaffen, was Sie geschafft haben. Was sind Ihre Kraftquellen? Also woher haben Sie die Kraft, die Energie genommen, weiterzugehen bei all den Fragen, bei all dem, was die Vergangenheit für eine Rolle spielt in Ihrem Leben?
Das ist eine große Frage. Ich habe tatsächlich viele, viele Jahre die Sinnhaftigkeit meiner eigenen Existenz sehr in Frage gestellt und habe dann aber das große Glück gehabt, auf meinem Weg immer wieder auch Menschen begegnet zu sein, die mich an Stellen gehalten haben oder ein Stück weit durchgetragen haben, wo ich selber nicht mehr konnte und die aus ihrer Profession ein Stück weit rausgetreten sind und mehr gegeben haben, als sie hätten geben müssen. Mhm. Ich habe heute zum Beispiel noch Kontakt teilweise zu ehemaligen Betreuern von mir, also Sozialarbeitern, wo ich dann privat inzwischen in den Sommerferien das Haus hüte, was jetzt ja auch nicht selbstverständlich ist, weil diese Menschen mir das große Vertrauen geschenkt haben und mich in ihr Leben gelassen haben.
Jetzt sind Sie ja heute Mutter. Sie haben gesagt, Sie hatten keine oder haben keine richtige Familie. Sie haben eine gegründet. Sie haben zwei Kinder, ein und 7 Jahre alt. Können Sie gut Halt geben heute?
Ich gebe mein Bestes. Mhm. Also ich glaube, das ist bei jeder Mutter so, dass man versucht, Dinge anders zu machen, dass man versucht, bewusst Dinge anders zu machen, weil man weiß, dass man sie selber so nicht erlebt hat. Das fing tatsächlich bei mir damit an, dass ich mir überlegt habe, wie möchte ich, dass meine Kinder geboren werden. Die sind beide als Hausgeburten zu Hause geboren, weil das für mich wichtig war. Mhm. Für mich war von Anfang an wichtig, ich möchte, dass meine Kinder anders groß werden, dass die ein Stück weit das bekommen, was ich nicht bekommen habe, dass sie wissen, sie haben eine Ansprechpartnerin, dass sie geborgen groß werden.
Wenn Sie schon dabei sind, auch zu sagen, was Ihnen wichtig ist, auch in der Erziehung Ihrer Kinder, wenn wir es nochmal größer machen, wenn Sie alles zusammennehmen, was ist Ihnen heute im Leben wichtig?
Was mir heute im Leben wichtig ist, ja, glücklich zu sein, wo es geht, meinen Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen als mir. Ich werde mit Sicherheit mein Leben lang beeinträchtigt sein durch meine Erfahrungen und hoffe einfach, dass das irgendwann durchbrochen wird und nicht immer noch die nächste Generation und die nächste Generation und die nächste Generation noch weiter beeinträchtigt ist durch all das, was geschehen ist. Inwiefern mir das gelingt, kann man jetzt, glaube ich, noch nicht sagen. Die Kinder sind noch klein. Und mit Sicherheit werden auch die noch ein Stück weit von meinen Erlebnissen beeinträchtigt werden oder beeinflusst werden, sagen wir beeinflusst werden, dass irgendwann der Kreislauf halt durchbrochen wird.
Vielen Dank, Frau Helbig. Und ich hoffe, dass sich Ihre Hoffnung erfüllt.
Ja? Dankeschön.
Vielen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Hoffenheit und alles Gute.
Dankeschön.
Vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann behalten Sie das gerne nicht nur für sich, sondern empfehlen Sie ihn gerne weiter. Wir hören uns wieder in 2 Wochen und wenn Sie Lust auf noch mehr Podcast haben, im Podcast sprechen wir über Mord, redet ARD-Terrorismus-Experte Holger Schmidt mit dem ehemaligen Bundesrichter Thomas Fischer über noch weitere wahre Verbrechen. Gemeinsam nehmen Sie die Fälle, die oft grausam, mitunter auch verstörend daherkommen, auseinander, aber nie sensationsheischend inszeniert, sondern juristisch schlau seziert. Sprechen wir über Mord, gibt's jeden 2. Montag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Bis bald hier im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Wir freuen uns sehr, dass so viele von Ihnen hier regelmäßig dabei sind. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.